Wir beschäftigen uns mit dem Vater Unser. Herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil der Predigtreihe. Es geht um die letzten beiden Bitten des Vater Unsers und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese beiden Bitten haben es deshalb so in sich, weil hier eine unglaubliche Spannung auftaucht. Kann Gott, der liebende Vater, der es gut mit uns meint, uns in Versuchung führen? Diese Spannung wird oftmals gar nicht ausgehalten. Es gab schon in der frühen Kirchengeschichte Versuche, diese Bitte abzuändern. Damalige Theologen wie Markion zum Beispiel schrieb, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Oder Ambrosius, ein anderer Theologe, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden. Und alle diese Versuche, da eine Spannung aufzulösen, lösen sich auf der einen Seite doch sehr stark von den Aussagen der Bibel. Wir haben letztes Mal gesehen, rein philologisch, exegetisch, ist es in der Tat möglich, dieses und führe uns nicht in Versuchung auch so zu übersetzen, führe uns in der Versuchung. Das hat der vorletzte Papst ja deutlich gemacht. Ich habe das in der letzten Predigt ausgeführt. Das ist die eine Seite. Heute würde ich gerne an diesem Punkt noch ein bisschen weitermachen und nochmal die andere Seite darstellen. Das ist das eine. Allerdings, Gott ist souverän. Gott ist heilig. Er kann alles. Und damit kann er auch in Versuchung führen. Dietrich Bonhoeffer meinte, wenn ich sage, so ist Gott, dann ist es schon nicht mehr Gott. Also es gibt in der Tat diese für uns nicht verständliche, dunkle Seite Gottes, die wir mehr oder weniger manchmal ausblenden. In der Bibel ist eindeutig immer Gott der Handelnde, nie der nur, der etwas zulässt. Also Gott ist immer der Aktive. So wird Gott in der Bibel beschrieben. Gisela, du hast es eben schon kurz angeschnitten. Es gibt in der Tat in der Bibel sehr viele Versuchungsgeschichten. Im Alten Testament wird oft die Glaubenstreue erprobt. Und Gott stellt eine Probe. Zum Beispiel bei Abraham, der einzig geborene Sohn Isaak soll geopfert werden. Da steht eigentlich Gott gegen sich selbst. Er kann nicht Abraham sagen, durch diesen Sohn wird ein riesiges Volk entstehen und gleichzeitig von Abraham verlangen, dass er diesen Sohn opfert. Da steht etwas in absoluter paradoxer Spannung. Da wird Hiob versucht durch den Teufel und Gott lässt es zu. Nein, er will es sogar. Das ganze Volk wird versucht. Und dann haben wir die Versuchung Jesu im Neuen Testament. Matthäus 4 wird es ausführlich beschrieben. Der erste Satz ist schon in sich schwierig zu verstehen. Dann wurde Jesus von dem Geist Gottes in die Wüste geführt, denn dort sollte er vom Teufel versucht werden. Was jetzt? Gott, der im Grunde genommen nur für das Gute steht, oder der Gott, der bewusst es nicht nur zulässt, sondern initiiert. Petrus wurde versucht und dennoch, bei all diesen Geschichten der Versuchung in der Bibel wird deutlich, Gott ist nicht der eigentliche Versucher, von dem das Böse ausgeht, sondern diese Versuchungsgeschichten machen deutlich, dass Gott in allem ist, auch im Dunkeln. Auch in der Versuchung. Und diese Spannung ist so unglaublich schwer, finde ich, persönlich auszuhalten. In der Theologie geht es da um Paradoxie oder Paul Tillich meinte das polare Spannungen, also wie man es auch immer bezeichnet, Gegensätze, die scheinbar so konträr gegenüberstehen, gehören in gewisser Weise doch zusammen. Das ist ähnlich wie mit dem schon und noch nicht. Also wir sind Menschen, die, wenn wir an den Glauben, zum Glauben gefunden haben, an Jesus, auch an Gott und Gott in unser Leben lassen, durch das Wirken des Geistes, dann sind wir Kinder Gottes, wir sind erlöst, wir haben einen Anspruch auf Ewigkeit, aber wir sind noch nicht dort. Wir sind noch in der Welt. Und dieses schon und noch nicht, das ist eine unglaubliche Spannung in der christlichen Ethik. Versuchung. Wie sieht Versuchung heute eigentlich aus? Ich habe mal verschiedene Aspekte kurz zusammengetragen. Zum Beispiel Abgestumpftheit im Angesicht von Leid. Menschen, die zum Beispiel ihre eigenen Eltern pflegen, oder Menschen, die Sterbende pflegen, oder Menschen, die in der Pflege überhaupt arbeiten, geraten manchmal in die Versuchung, innerlich zu funktionieren und in diesen Funktionsmodus umzuschalten. Das Herz wird abgeschaltet, vielleicht, um sich auch selber zu schützen. Und gerade da ruft Christus eigentlich immer zur Menschlichkeit auf. Ich finde, das ist eine unglaublich schwierige Lebenssituation, in dieser Spannung zu leben und der Versuchung zu unterliegen, in so eine Funktionalität zu kommen. Oder die Effizienz vor Mitgefühl im Beruf. Die Arbeitswelt, in der wir leben, die Gewinn und Leistung über alles stellt, da lautet die Versuchung, sei erfolgreich, koste es, was es wolle. Sei erfolgreich, koste es, was es wolle. Aber der Glaube, der macht ja auch deutlich, was bedeutet es, Christ zu sein, wenn es um Entscheidungen geht, die Menschen betreffen. Geht es da wirklich um Effizienz? Oder müsste man nicht manchmal andere Entscheidungen treffen? Oder die Gleichgültigkeit gegenüber der Welt. Wir erleben das jeden Tag. Die Kriege, die Klimakrise, die globale Ungerechtigkeit, sie scheinen auf der einen Seite weit weg zu sein. Und die Versuchung könnte darin liegen, im eigenen Komfort auszuharren. Aber das Vaterunser sagt ja, dein Reich komme, und da steht nicht, mein Wohlstand bleibe. Also diese Spannung in dieser Weltverantwortung zu sein. Auf der einen Seite ist es nah vor unserer Haustür und gleichzeitig so weit weg. Was hat es alles eigentlich mit mir zu tun, dass ich mich gar nicht mehr um diese Dinge kümmere? Oder Selbstinszenierung statt Gottesbegegnung. Gerade die jüngeren Generationen sind ja aufgewachsen in der digitalen Welt, und in der digitalen Welt herrschen brutale Regeln. Likes, Klicks, Follower, je mehr, desto besser. Also diese Inszenierung, ich inszeniere mich, die Sichtbarkeit vor Echtheit. Ich glaube, dass in der digitalen Landschaft eine unglaubliche Versuchung liegt, also in dieser Versuchung, sich darzustellen, aber eigentlich dieses eigentliche, echte, authentische gar nicht zu zeigen. Oder die Versuchung der Selbstoptimierung statt Nächstenliebe, immer schneller, immer fitter, immer effizienter, der Druck der Selbstverbesserung. Wenn wir zum Beispiel über das Älterwerden nachdenken, rein die Werbung macht uns deutlich. Habt ihr mal hässliche alte Menschen in der Werbung gesehen? Ich nicht. Die sind alle fit wie ein Turnschuh, die sehen alle jugendlich aus. Also darf man überhaupt, wenn man ins Alter kommt, auch dazu stehen? So könnte manchmal die Frage sein. Also der Ruf Jesu gilt nicht dem perfekten Ich, sondern dem liebenden Herzen. Eine Versuchung. Eine andere könnte ich mir vorstellen, Konsum ohne Verantwortung. Da könnten wir jetzt lange, lange drüber reden, Konsum ohne Verantwortung. Kleidung, alleine bei dem Stichwort Kleidung. Mir wurde deutlich, dass ich eigentlich falsche Klamotten trage. Kleidung, die hergestellt wird durch Ausbeutung. Ich esse Fleisch aus einer Qualhaltung. Und ich habe Produkte einer zerstörerischen Lieferkette konsumiert. Du auch? Also diese Versuchung, hier im alltäglichen Leben günstiger einzukaufen, dabei gar nicht zu bedenken, welche Konsequenzen es hat. Zum Beispiel. Oder eine letzte, urteilen statt zu verstehen, also die Versuchung, Menschen vorschnell zu beurteilen oder zu verurteilen, ohne wirklich zu wissen, was die eigentlichen Motive sind. Ich glaube, dass wir alle in dieser Versuchung stehen. Also wir merken an diesen Beispielen, Versuchung steht in der Tat als eine Realität im Leben. Und es gibt Versuchungen in jedem menschlichen Leben. Und jetzt steht hier in dieser letzten Bitte des Vaterunsers oder in diesen beiden, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und leicht wird bei der Diskussion vergessen, um die Versuchung, dass eigentlich der Akzent auf dem Letzteren liegt, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das haben wir zum Beispiel auch in unserem heutigen Sprachgebrauch, kennen wir das. Alles, was nach einem Komma oder wenn nach einem Komma ein Aber steht oder ein Sondern, dann liegt der Akzent auf dem Zweiten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da stellt sich heute doch die spannende Frage, wer oder was ist eigentlich das Böse? Ich male mal das dualistische Weltbild. In der Antike galt natürlich das antike Weltbild, also auch in der Zeit Jesu. Es gibt Gott und dann gibt es den Teufel, der Satan oder wie man ihn auch immer bezeichnet. Und Gott steht für das Gute und der Teufel steht für das Schlechte in der Welt. Daraus könnte man jetzt eine Theologie machen der zwei Götter, das in der Spitze mündet, im Alten Testament begegnet uns der Rachegott, der böse Gott, der kriegerische Gott, der anklagende Gott und im Neuen Testament begegnet uns der liebende Gott, der fürsorgende Gott. Also da ist der Teufel, der da eine Rolle spielt, der zerstört und bringt Unsicherheit und macht Menschen kaputt. Und gleichzeitig gibt es da diesen einen Gott im Alten Testament, der auch das Volk quält und in eine Dürre führt und so und Kriege will. Und im Neuen Testament ist dann alles anders und da gibt es den liebenden Gott. Dem ist leider nicht so. Also auch hier haben wir ja die Spannung, dass der liebende Gott, der väterliche, barmherzige Gott im Alten Testament fast auf jeder Seite zu finden ist und der Gott, der in Versuchung führt, auch im Neuen Testament zu sehen ist. Also es gibt nicht zwei Götter, sondern der Glaube, die Aufgabe im Glauben besteht ja immer darin, aus diesen beiden Seiten Gottes, die uns so unverständlich sind, einen Gott zu machen. Aber das antike Weltbild sagt, neben Gottes Handeln gibt es in persona den Teufel, der dafür zuständig ist, im Grunde genommen alles zu zerstören. Der moderne Mensch hat den Teufel abgeschafft. Spätestens seit Voltaire oder der Aufklärung, also den Teufel, den gibt es so nicht mehr. Sigmund Freud, ne, das sind böse Gedanken im Menschen und so weiter und so fort. Also wir haben heute eine riesige Diskussion darüber, gibt es die Macht des Bösen? Da gehen viele Menschen mit und sagen, die Macht des Bösen ist erkennbar in der Welt, aber die Person, also das Böse zu personalisieren, da halten wir doch Abstand von. Es gab eine kleine Irritation vor einiger Zeit in einer Predigt, habe ich gesagt, also im 18. Jahrhundert hat man ja den Teufel, da glaubte man noch an den Teufel. Ich habe das ironisch gemeint in der Predigt. Ich persönlich und ich bekenne mich als modern denkender Mensch nehme wahr, dass ich die Existenz des Teufels nicht beweisen kann, aber ich kann sie auch nicht leugnen. Ich kann auch nicht beweisen, dass es den Teufel nicht gibt. Von daher gehe ich davon aus, dass es ihn gibt, auch in Person. Also ich glaube, es wäre fatal und zu kurz gegriffen, ich persönlich, das ist meine subjektive persönliche Meinung, zu sagen, den Teufel in Person gibt es nicht. Aber wenn man sich das Böse ansieht, gibt es aus meiner Sicht unterschiedliche Dimensionen des Bösen. Im griechischen Urtext steht tu poneru, also von dem Bösen, wenn man so übersetzen will. Und das, was da im griechischen Urtext steht, kann ich auf der einen Seite sachlich verstehen. Also es gibt die Macht des Bösen, aber tu poneru kann ich genauso gut auch personal verstehen. Erlöse uns von dem Bösen, also von der Person des Bösen. Beides ist sprachlich möglich. Das ist nicht eindeutig an diesem Text. Ich rede zunächst mal von der Macht des Bösen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da gab es ja Politiker, die irgendwann mal von der Achse des Bösen gesprochen haben. Also da gibt es so eine Achse des Bösen, so bestimmte Länder, die da etwas Böses tun. Mein Eindruck ist, wenn es diese Achse des Bösen gibt, hat die sich so ein wenig verschoben. Wir erleben Gewalt, wir erleben Ungerechtigkeit, wir erleben Lüge. Ich weiß gar nicht, wie oft dieser US-amerikanische Präsident, das ist sechsstellig mittlerweile, ich weiß es nicht, wie oft der gelogen hat. Wir erleben brutale Ungerechtigkeit, die einem fast den Atem nimmt. Da kann man schon auf den Gedanken kommen, da ist die Macht des Bösen im Spiel. Das ist ja unglaublich, was in der Welt passiert an Ungerechtigkeit. Und ich wage es auch hier zu sagen, die Siedlungspolitik eines israelischen Staates ist dem Herrn ein Greuel. Das ist böse. Aus meiner subjektiven Wahrnehmung darf man das als Deutscher sagen. Aber es ist, was da passiert in der Welt, was wir so wahrnehmen, jeder mag es anders sehen und anders urteilen. Aber diese Macht des Bösen, dieses Netzwerk, was da passiert, diese Ungerechtigkeit, Mr. Putin ist ja seit dem Wochenende wieder salonfähig geworden durch Alaska. Ne? Wow. Also wenn wir beten, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann meinen wir, Herr, reiß uns aus dem Netzwerk heraus. Lass uns nicht gefangen bleiben in den Denkweisen, in den Strukturen oder in den Abhängigkeiten, die uns wegführen von dir. Also das wäre der Sinn. Die zweite Ebene des Bösen ist tatsächlich der persönliche Böse, also der Teufel. Der Widersacher, der Satan. Jesus selber spricht von dem Teufel, die Bibel spricht davon, und die Bibel beschreibt den Satan nicht einheitlich. Es gibt sehr unterschiedliche Dinge, die die Bibel über den Bösen, also über die Person des Bösen sagt, aber es wird eine Struktur aufgezeigt. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Teufel in der Bibel Menschen in Versuchung führt. Ähnlich wie Jesu in der Wüste. Und dieser Teufel, der in der Bibel so beschrieben wird, kennt sich in der Bibel sehr gut aus. Er argumentiert mit Bibelstellen. Das zweite ist, eine Methode dieses Wirkens ist Anklage, reine Anklage und Abwertung. Das lesen wir im Hiob-Buch sehr, sehr deutlich. Eine dritte Ebene der Struktur des Bösen ist Lüge und Verführung. Also ein Falschdarstellen, ein Umdrehen der Wahrheit, weglassen von wenigen Informationen, sodass im Grunde genommen die Wahrheit in das Gegenteil, in Lüge verdreht wird. Also so eine Verdrehung der Tatsachen. Dann wird der Teufel in 1. Thessalonicher 2 als jemand beschrieben, der Widerstand gegen Gottes Werk leistet, Schöpfung kaputt macht zum Beispiel. Oder 2. Korinther 11, Täuschung, eine Verkleidung als Engel des Lichts. Als wir über die Offenbarung gesprochen haben, hatte ich erwähnt, Martin Luther hat mal gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes. Er macht Gott alles nach. Er will angebetet werden, er hat sein Reich, er hat seine Jüngerinnen und Jünger. Also alles, was in der Bibel Gottes Wesen, seine Methoden und Strukturen beschreibt, übernimmt mehr oder weniger der Teufel und äfft es nach. Und Johannes 10, Zerstörung auf Hoffnungslosigkeit. Also, dass Menschen im Grunde genommen immer wieder in diese Gedankenwelt hineingezogen werden, ich bin nichts wert, es reicht nicht aus, Gottes Gnade ist nicht so groß, dass sie mich in irgendeiner Weise befreien kann, also ein Abgleiten in eine stetige Depression. So beschreibt die Bibel das Wirken des Teufels in Person. Und das ist eine Wahrheit, finde ich, die wir da lesen, die ist ernst zu nehmen. Also es gibt die Macht des Bösen, das Personale des Bösen. Die dritte Ebene ist das Böse, das Menschen sich gegenseitig antun. Also da bin ich schon auch bei Freud und sage natürlich, wir Menschen haben in uns etwas Böses. Hassworte, Ungerechtigkeit, Missbrauch, nicht nur Missbrauch von Kindern, sondern Missbrauch von Macht, Missachtung von Würde. Also Menschen sind in der Tat, Böses zu tun. Das ist die dritte Ebene. Und die vierte Ebene ist das Böse, das wir erleben, obwohl wir völlig unschuldig sind. Das kann eine Krankheit sein, die kommt auf einmal. Da kommt die Diagnose und du denkst, Menschenskind, ich weiß gar nicht warum. Und du erlebst ein Schreckensszenario, das kann ein Unfall sein. Ungerechtigkeit, die wir unverschuldet erleben in unserem Leben. Also wir merken, das Böse hat unglaublich viele Ebenen des Handelns. Ja? Und wenn wir erlöse uns von dem Bösen beten im Vaterunser, auch da wäre ja mal interessant, heute schicke ich euch nicht in Gruppen, aber da wäre ja mal interessant zu hören, was meinen wir eigentlich wirklich, wenn wir das beten? Also welche Ebenen sprechen wir gerade an? Also das Vaterunser ist ein Gebet, das uns im Leben begleitet und die letzte Doppelbitte des Vaterunsers ist eine, finde ich, sehr, sehr große Herausforderung. Je nachdem, wie wir es verstehen. Herr, erlöse mich heute von dem, was mir schaden will, von dem, was ich mir selber antun könnte, von dem, was mein Herz hart macht und vor allem, was mich von dir trennen will. Also in dieser letzten Bitte steckt im Grunde genommen der Wunsch nach Bewahrung. Und ähnlich wie diese Bitte, unser täglich Brot gib uns heute, diese Bitte ist ja der Ausdruck, dass wir als Menschen abhängig sind. Also wenn wir beten, unser täglich Brot gib uns heute, machen wir deutlich, ich bin eine abhängige Person. Ich schaffe es gar nicht, aus mir heraus, mir das zu geben, was ich brauche. Das meint unser tägliches Brot gib uns heute. Und wenn wir diese letzte Bitte beten, dann ist es eigentlich die Bitte um Bewahrung. Wir sind angefochten, wir stehen in Versuchung, selber sind wir Auslöser mitunter des Bösen und wir brauchen deine Bewahrung. Das Vaterunser ist daher, finde ich, ein Gebet, das in die Tiefe geht. Und wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, das Interessante ist, was Jesus in diesem Vaterunser nicht thematisiert. Also das ganze Thema Heiliger Geist kommt nicht vor, Kreuz kommt nicht vor, Erlösung kommt nicht vor, selbst Jesus kommt nicht vor. Aber das, was im Vaterunser steht und was wir angehalten sind, als Mustergebet zu beten, betrifft unsere menschliche Existenz, das Existenzielle, das Ethische und das Spirituelle. Gott sei Dank malt das Neue Testament und gerade die Offenbarung uns ein helles Bild. Offenbarung 21, am Ende wird es keine Tränen geben und kein Schmerz und kein Leid und das Böse wird nicht mehr sein. Offenbarung 21. Ich dachte, das ist ein würdiger Schluss für diese Predigtreihe. Ich bleibe selber dabei, weiter nachzudenken über diesen Text, der, finde ich, je tiefer man eintaucht, umso spannender wird. Ich wünsche euch und uns als Gemeinde einen guten Umgang mit dem Vater unser. Amen.